Ekigan Rocco Nummer 63. Nansen schneidet die Katze entzwei. Eines Tages sah Nansen die Mönche der östlichen und westlichen Halle, wie sie sich um eine Katze stritten. Er hielt die Katze hoch und sagte: Wenn ihr eine Antwort geben könnt, werde ich sie nicht töten. Niemand konnte antworten. Nansen schnitt die Katze in zwei Teile. Das gleiche Korn kommt schon mal im Momonkan vor. Im Ekigan Rokku sind daraus zwei Korns gemacht worden, aus der Geschichte, die im Momonkan nur eins ist. Nansen schneidet die Katze in zwei. Ein sehr bekanntes Korn und auch unter anderem deswegen bekannt, weil Leute aus anderen buddhistischen Schulen, die diese Geschichte hören, meistens der Meinung sind, oder oft der Meinung sind, Zen hat mit Buddhismus nichts zu tun. Was ist mit dem großen Mitgefühl? Wenn es wirklich darum geht, dass Mitgefühl zentral im Buddhismus ist, dann kann man nicht eine Katze in zwei Hälften hacken, nur weil meine Mönche zu blöd sind, eine Antwort zu geben. Nansen tut es aber offensichtlich in dieser Geschichte. Und das ist das Koan. Dass Zen bei anderen Schulen so in Verruf geraten ist, liegt eben daran, dass die Leute mit diesem Koan konfrontiert werden, das aber nie lösen. Das ist das, was von euch erwartet wird, wenn ihr zum Dzogchen kommt. Ihr müsst mit dieser Geschichte irgendwie klarkommen. Ein erleuchteter Meister, einer der größten Meister der chinesischen Klassik, hackt eine Katze in zwei Stücke mit einem Rasiermesser. Das Rasiermesser, mit dem man sich sonst immer die Haare schneidet. Das ist relativ am Anfang des Momonkans und es ist dann für die meisten Leute ziemlich schwierig, damit umzugehen. Und was als erstes und meistens kommt, ist eine Form von Widerspruch. Das darf der nicht. Die Koan-Frage ist dann, warum durfte Nansen die Katze töten? Darf der nicht. Wieso darf er das nicht? Steht in den Sutras, darf man nicht. Man muss sich allen Lebewesen zuwenden. Ein Bodhisattva muss alle anderen Lebewesen retten und nicht in zwei Teile hacken. Dann kommen irgendwie solche Erklärungen wie, wenn man in Samadhi ist, darf man alles. Eine gefährliche Weltsicht. Und auch das ist nicht das, was man mit diesem Koan lernen soll. Sondern was man lernen soll bei diesem Koan ist, mit so etwas konfrontiert sein, was unerträglich ist, und damit frei umgehen. Und weil das für uns alle zu schwer ist, habe ich eine alternative Katzengeschichte rausgekramt. aus dem Buch Buddha steht Kopf von Songtsan, koreanischer Meister des letzten Jahrhunderts. Der heißt auf Koreanisch Daesoen Sanim. Und es stirbt auch eine Katze, aber sie wird nicht in zwei Stücke gehackt. Ein Kind fragt nach dem Tod. Eines Abends starb nach einer langen Krankheit Katz. Eine schwarze Katze mit weißer Schwanzspitze, die im Zen-Zentrum in Cambridge lebte. Die 7 Jahre alte Tochter eines Schülers von Daesoen Sanim war von dem Tod der Katze sehr berührt. Nach dem Begräbnis und den Gesängen an Amita Buddha gehen sie zu Daesoen Sanim zu einem Interview. Also gehen sie zum Doktor an. Daesoen Sanim sagte, hast du irgendwelche Fragen? Gita antwortete, ja, was ist mit Katzi passiert? Wo ist sie hingegangen? Daesoen Sanim sagte, wo bist du hergekommen? Aus dem Bauch meiner Mutter. Wo ist deine Mutter hergekommen? Gita schwieg. Daesoen Sanim sagte, alles in der Welt kommt aus der gleichen Quelle. Es ist wie in einer Bäckerei. Dort werden verschiedene Kekse gebacken. Löwen, Tiger, Elefanten, Häuser, Menschen. Sie haben alle verschiedene Namen und Formen, aber sie sind alle aus dem gleichen Teig und sie schmecken alle gleich. Deshalb sind alle verschiedenen Dinge, die du siehst, eine Katze, ein Mensch, ein Baum, die Sonne, dieser Fußboden hier, in Wirklichkeit dasselbe. Was sind sie? Die Menschen geben ihnen viele verschiedene Namen. Aber eigentlich haben sie gar keine Namen. Denkst du, dann haben alle Dinge verschiedene Namen, verschiedene Formen. Denkst du aber nicht, dann ist alles dasselbe. Es gibt keine Worte und keine Namen dafür. Die Menschen machen die Worte. Eine Katze sagt dich, ich bin eine Katze. Die Menschen sagen, das ist eine Katze. Die Sonne sagt nicht, mein Name ist Sonne. Die Menschen sagen, das ist die Sonne. Also, wenn dich jemand fragt, was ist das, wie würdest du antworten? Ich dürfte keine Worte gebrauchen. Und beachte ein 7-jähriges Kind. Versteht sofort, im Doxer darf man keine Worte gebrauchen. Nehmt es einfach mit. In den meisten Fällen ist, wenn ihr irgendetwas sagt, das ist sofort falsch. In dem Moment, wo ihr den Mund aufmacht. Daesoen Sanim sagte, sehr gut, du dürftest keine Worte gebrauchen. Also jemand fragt dich, was ist Buddha? Das wäre eine gute Antwort. Gita blieb still. Daesoen Sanim sagte, jetzt fragst du mich, was ist Buddha? Daesoen Sanim schlug auf den Boden. Gita lachte. Was ist Gott? Gita schlug auf den Boden. Was ist Buddha? Gita schlug auf den Boden. Was ist deine Mutter? Gita schlug auf den Boden. Was bist du? Gita schlug auf den Boden. Sehr gut. Daraus ist alles in der Welt gemacht. Du und Buddha und Gott und deine Mutter und die ganze Welt sind dasselbe. Gita lächelte. Daesoen Sanim sagte, hast du noch eine Frage? Du hast mir noch nicht gesagt, wo Katzi hingegangen ist. Daesoen Sanim beugte sich gleich vor, sah ihr in die Augen und sagte, du hast schon verstanden. Gita sagte, oh! Und schlug sehr fest auf den Boden. Dann lachte sie. Da er es so ins Daneben sagte, sehr, sehr gut. So solltest du jede Frage beantworten. Das ist die Wahrheit. Gita verbeugte sich und ging. Als sie die Tür öffnete, drehte sich nochmals um und sagte, wenn ich in der Schule bin, werde ich aber nicht so antworten. Ich werde normale Antworten geben. Da er so ins Daneben lachte. Obwohl, oder vielleicht auch weil, diese Geschichte von der Begegnung eines siebenjährigen Kindes mit einem Zen-Meister erzählt, ist fast alles drin, worum es im Zen geht, worum es im Buddhismus geht, worum es bei Koans geht. Und deswegen ist diese Geschichte natürlich unterhaltsam und irgendwie faszinierend. Ein siebenjähriges Kind. Aber eigentlich sollte uns das nicht überraschen. Im Zen geht man immer davon aus, jeder ist schon vollkommen. Jeder weiß schon alles, was er oder sie wissen muss. Ich muss kein Wissen erwerben. Das ist ein harter Gegensatz zum Beispiel zu konfuzianischen Denken in China. Du musst lernen, du musst jeden Tag lernen. Immer mehr lernen und du wächst an Weisheit in dem Maße, wo du neues, weiteres Wissen anhäufst. Im Daoismus wächst man an Weisheit, wenn man objektives Wissen verliert. Und ein Teil der Wurzel des Zen-Denkens ist ohne Zweifel Daoismus. Das heißt, eine Geringschätzung von allen objektiven, niederschreibbaren Wissen, was man irgendwie lernen kann. Es gibt ein bisschen davon, natürlich, denn Zen ist nicht nur Daoismus, sondern auch Buddhismus. Und Buddhismus ist eine sehr systematisch entwickelte Lehre, aber im Grundsatz unterscheidet das Zen von den anderen Schulen. Das systematische Erlernen von etwas in der Form, dass man sich Wissen systematisch aneignet, spielt im Zen eigentlich keine Rolle. Deswegen spielt im Zen Fortschritt auch keine Rolle. Fortschritt ist nur sinnvoll in einem geistigen Kontext, wo ich davon ausgehe, wenn ich immer mehr anhäufe, immer mehr Erfahrung, immer mehr Fähigkeit, immer mehr Wissen, entwickle ich mich auf diesem Pfad weiter. Ich fange so klein an und werde immer größer. Und ganz am Ende bin ich irgendwann Buddha. So funktioniert der Erleuchtungsweg in den meisten buddhistischen Schulen. Das heißt, wenn gesagt wird, alle Wesen sind Buddha, wie es in Hakuin, Senji, Sazen, Wasan steht, in ihrem Tiefwesen Buddha, dann bedeutet das in anderen Schulen meistens, alle Wesen haben das Potenzial, Buddha zu werden. Jetzt bin ich es noch nicht, aber ich kann es nach und nach lernen. Ich kann immer mehr buddhistische Weisheit entwickeln, Mitgefühl entwickeln, Buddhismus studieren, buddhistische Psychologie verstehen und so weiter und so fort. Übungen machen. Und wenn ich mich so nach und nach weiterentwickle, dann entferne ich mich irgendwann von meinem jetzigen Zustand als leidendes, unwissendes Wesen und verwandle mich ganz langsam allmählich in einen Buddha. Also, das ist eine Vorstellung wie Raupe und Schmetterling. Am Anfang futtert man sich die ganze Zeit mit Dharma voll, Und ganz am Ende verpuppt man sich und ist ein Buddha oder so. Ein ganz anderes Wesen hinterher. Und diese Sichtweise kommt uns natürlich entgegen. Schauen wir uns selbst an und fragen wir uns, was der Buddha ist. Ist für uns eins ziemlich sicher: Ich bin nicht Buddha. Jedenfalls nicht so, wie ich bin. Das kann nicht sein. Das, worum es wirklich geht, muss etwas vollkommen anderes sein als das, was ich bin. Das heißt, ich stecke in meinem Leiden und in meiner Verblendung fest. Ich halte das für real, meine Verblendung, und glaube, ich müsste mich grundlegend ändern und etwas ganz anderes werden, um mich davon zu befreien. Sobald wir uns zur Meditation niedersetzen, werden wir mit unserer ganzen Verblendung und unserem Leiden konfrontiert und erkennen, wie unvollkommen wir sind. Und damit ist für uns auch klar, dass das ein langer Weg ist, den wir vor uns haben. Ein ganz, ganz langer Weg. Wenn ich wirklich diesen ganzen Scheiß, den ich in meinem Keller, der mein Geist ist, finde, wenn ich das alles einzeln loswerden will, das kann ich nicht in einer Woche schaffen. Das kann ich auch nicht in einem Monat schaffen. Und wenn man einige Zeit geübt hat, jetzt schon auf ein paar Sessions war, stellt man fest, in einem Jahr habe ich das auch nicht gepackt. Und irgendwann kommt man dahin, dass man sagt, vielleicht schaffe ich das in dem ganzen Leben nicht. Es ist einfach nicht zu erreichen. Kommt ganz oft vor bei Dogen, hatte ich gestern schon gesagt, dass die Leute die Vorstellung haben, ich muss einfach in diesem Leben meine Ansprüche etwas reduzieren. Ich muss halt sehen, dass ich eine gute Wiedergeburt hinkriege, damit ich es über ein, zwei Leben hinkriege, die Buddhaschaft, die Befreiung wirklich zu erreichen. Das ist das, was dahinter steckt, das geistige Modell. Das geistige Modell ist, wir sind so, wie wir sind, sind wir eben nicht Buddha. Wir müssen üben, wir müssen etwas lernen, wir müssen unglaublich komplizierte Sachen machen. Auf keinen Fall dürfen wir jetzt da bleiben, wo wir gerade sind. Weil das ist ja der schlechte Ort, das ist ja der Ort des Leidens und der Verblendung und des Nicht-Buddha-Seins. Und deswegen müssen wir was tun, wir müssen uns anstrengen, wir müssen Gas geben. Und entweder werfen wir alles, was wir haben, in die Waagschale in diesem Leben, werden halt Mönch, machen nichts anderes, dann haben wir vielleicht die Chance, in diesem Leben den Weg zu erreichen. So beschreibt Dogen es zumindest häufig. Oder eben nicht. Aber so geht Daiso in sein Leben mit dem Kind nicht um. Hast du irgendwelche Fragen? Dann erklärte ihr das und fragte sofort, was das bedeutet. Sag nicht, du bist noch zu klein dafür. Das kannst du noch nicht. Da musst du wohl ein bisschen größer werden. Buddhismus ist kompliziert, das verstehst du noch nicht. Nein, Buddhismus ist einfach. Zen ist einfach. Zen ist weglassen. Zen ist nicht irgendetwas erwerben, nichts Kompliziertes machen. Was ist mit Katzi passiert? Wo ist sie hingegangen? Wo bist du hergekommen? Aus dem Bauch meiner Mutter. Wo ist deine Mutter hergekommen? Existenzielle Fragen wie diese, wo kommen wir her, brauchen niemand, der alt ist, ausgebildet ist, ganz viel gelesen hat. Dafür braucht man keine Existenzpsychologie oder Philosophie zu studieren, kann man ruhig machen. Es hat dann eigentlich nur den Zweck, dass man etwas gründlicher versteht, dass man damit nicht weiterkommt. Diese Frage kann tatsächlich ein kleines Kind verstehen. Und kann verstehen, dass die Antworten, dass jede Antwort, die man darauf geben könnte, in Form von Worten, dass sie leer sind, nutzlos, dass sie die Frage nicht erledigen. Dogen hatte das Pech oder vielleicht das Glück, dass seine Eltern beide starben, als er sehr klein war. Das war für ihn sicherlich eine schreckliche Zeit für dieses Kind, ohne Zweifel. Und gleichzeitig hat es ihn schon als Kind mit dieser existenziellen Frage konfrontiert. Also in seinem Fall nicht, was mit der Katze passiert, sondern was ist mit meinen Eltern passiert. Wo sind sie hingegangen? Die gleiche Frage wie mit den Wildgänsen, was ihr das Koran kennt. Sie sind weggeflogen. Wo sind sie hingeflogen? Etwas, was existiert und nicht mehr da ist, was ist damit? Wie kann das sein? Wo ist Michael hingegangen? Ich gehe öfters zu seinem Grab, zu seinem Grabstein, zünde ein Räucherstäbchen an, zähle da bis 10, als wenn er da wäre. Aber er ist nicht da, das ist ein Stein. Er ist da auch nicht gestorben. Er ist irgendwo zwischen hier und Bremen gestorben. Das heißt, er ist nicht mehr da. Aber er war mal da. Wie kann das sein? Wie kann etwas, was da ist, auf einmal nicht mehr da sein? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das, dass etwas mal da ist und mal weg ist? Unverständlich. Was bei uns meistens hängen geblieben ist, in unserer abgestumpften Erwachsenheit, ist, es ist halt so. Leute müssen halt sterben. Den Teil haben wir irgendwie akzeptiert, aber in Wirklichkeit haben wir nur akzeptiert, dass wir sagen, ich muss mich irgendwie darauf einstellen, dass ich diese Dinge nicht festhalten kann. Meinen Körper, meine Freunde, meinen Besitz. Das haben wir abstrakt verstanden, konkret überhaupt nicht, meistens. Was da wirklich passiert, wenn aus 1 0 wird, können wir nicht erklären. Wir können irgendwelche Modelle benutzen oder wir können irgendwelche Beschreibungen benutzen. Wir können uns das ein bisschen schöner machen. Zum Beispiel sagt man, wenn ein Zen-Meister stirbt, hat mir auch jemand bei Michael gesagt, jetzt ist er schon in die Verwandlung eingegangen. Er ist also nicht weg, sondern verwandelt sich in etwas anderes. Eine schöne Vorstellung. Das ist so wie bei Star Wars. Obi-Wan stirbt, aber er verwandelt sich in so ein Geistwesen, was immer noch weiter da ist und Luke Skywalker weiter beraten kann. Eine Vorstellung, mit der wir leben können. Nicht ganz weg, verwandelt sich, ist noch da. Aber wie ist es, wenn 1-0 wird? Wenn 1-0 wird, dann muss man sich fragen, war 1 überhaupt jemals da? Kann das sein? Ist das wirkliche Existenz? Wir können das nicht beantworten, können es nicht erklären. Deswegen, wenn uns jemand so eine Frage stellt, wo ist die Katze hingegangen? Wo ist Michael hingegangen? Was wird mit diesem Universum sein nach meinem Tod? Was wird sein, wenn es einen Atomkrieg gibt? Alle diese Fragen kann man mit Begriffen und Regeln und Überlegungen nicht beantworten. Gleichzeitig ist es so, Wie Daiso in seinem Leben sagt, alle diese Sachen werden von uns erst erschaffen. Also, die Katze sagt nicht, ich bin eine Katze. Die Tasse sagt auch nicht, ich bin eine Tasse. Was ist diese Tasse dann? Was ist sie wirklich? Was ist sie? Ist das eine Tasse? Was ist die Wirklichkeit dieser Tasse? Sobald ich etwas Logisches heranziehe, um das irgendwie zu erklären, was diese Tasse ist, häufe ich auf die ganze Verwirrung noch einen weiteren Haufen Schutt und noch mehr Unrat und Verwirrung, sage ich. Die Tasse ist Karma, die Tasse existiert nur in der Gegenwart, bla 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 bla. Das heißt, zu all den Dingen, die ich der Tasse schon angetan habe, die erste war, die Tasse zu nennen, füge ich noch einen Riesenhaufen weiteren Müll hinzu. Und diese Frage, was die Tasse wirklich ist, ist damit nicht geklärt. Ich verfehle sie. Und ich schaffe zusätzlich zu der Tasse, die sich selbst vollkommen genügt, eine Parallelwirklichkeit. Es gibt nicht mehr nur noch die Tasse, die hier steht, sondern es gibt auch noch die Geschichte von der Tasse und die Erklärung der Tasse und die Ursache, warum die Tasse in die Welt gekommen ist. Die Frage, wann die Tasse vergeht, wann die Tasse entstanden ist, was das Wesen der Tasse ist. Wenn man so weit geht wie Plato, kommt man dahin, eine Tassenhaftigkeit oder eine Tassigkeit zu erfinden, die alle Tassen dieser Welt teilen. Alle Tassen dieser Welt haben Teil an der Tassenhaftigkeit. Und zu Recht kann man die Frage stellen, was zum Teufel ist denn Tassenhaftigkeit? Ja, Tassenhaftigkeit ist das, was alle diese Tassen gemein haben. Was haben denn diese Tassen alle gemein? Diese Tasse steht hier, das da hinten, könnt ihr gar nicht sehen. Ist das wirklich eine Tasse oder nicht? Tassenhaftigkeit ist dieses Konstrukt zu Ende gedacht. Eine zusätzliche Welt zu der Welt, die es gibt. Und tatsächlich besteht Platos Philosophie genau daraus, aus der Welt der Ideen. Und bei Plato ist es dann tatsächlich so, dass die Ideen das Wirkliche sind. Und die konkrete Tasse ist nur ein schwacher Abglanz der Tassenhaftigkeit. Das, was tatsächlich wirklich existiert, ist die Tassenhaftigkeit. Und alle Tassen dieser Welt sind nur ein schwacher Abglanz, ein unvollkommener Ausdruck der Idee der Tasse. Wenn man sich mit solchem Zeug herumträgt, kann man sich sein ganzes Leben damit die Zeit vertreiben, aber man löst nie die grundlegenden Fragen, weil man sich zusätzlich zu der Tasse, zu der Vergänglichkeit, zu der gestorbenen Katze auch noch Gedanken darüber machen muss, was denn mit der Idee der Katze ist, wo die Katze denn hingeht, in welchem Verhältnis die reale Tasse zur Tassenidee steht. Und man verstrickt sich einfach in einem Gewirr von Begriffen und Konzepten und glaubt, das sei die Wirklichkeit. Wenn ich das am Beispiel der Tasse erwähne, scheint das kein Problem zu sein, weil wir erstens uns das meistens nicht bewusst machen und zweitens wirft es auch kein großes Problem auf. Dass wir so etwas machen, merken wir sofort in Beziehung mit anderen Menschen. Wir fragen uns auch, wenn ein Mensch sich irgendwie verhält, was dieser Mensch denn in Wirklichkeit ist. Wenn ich mit irgendjemand in einen Konflikt gerate, also der irgendetwas macht, was ich nicht will, dann schreibe ich ihm sofort Eigenschaften zu, ein Wesen. Wenn jemand, bei Michael war das immer das Beispiel mit Vorfahrt, da ich kein Autofahrer bin, trifft mich das nicht so. Aber ich glaube, ihr versteht den Punkt. Sobald irgendjemand etwas macht, das nicht in mein Weltbild reinpasst, fange ich an, ihm irgendwelche Eigenschaften aufzudrücken. Könnt ihr jederzeit erleben, wenn ihr im Supermarkt seid, jemand sich vor euch in die Schlange drängt oder in Corona-Zeiten irgendjemand geht ohne Maske irgendwo rein, bist du sofort Corona-Leugner. Auch einer von denen das alles scheißegal ist. Der hätte einfach nur seine Maske vergessen. Vielleicht kann oder darf sie keine Maske tragen aus irgendwelchen Gründen. Das wissen wir alles nicht. Interessiert uns aber auch nicht. Weil für uns ist wichtig, dass wir das, was wir sehen, diesen formlosen Teig, der diese zahllosen Ausprägungen annimmt, dass wir da eigentlich ein Etikett draufkleben können. Weil wir denken, wenn wir Etiketten haben, kommen wir mit der Welt klar. Dann wissen wir genau, was passiert. Nimmt jemand diese Etiketten weg, wird es schwierig. Dann weiß ich nicht mehr, wer du bist. Wenn ich nicht mehr weiß, wer du bist, weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Wenn ich nicht weiß, wer du und wer ich sind, dann weiß ich nicht mehr, was angemessenes Verhalten ist, wie ich damit umgehen kann, wie ich sicher bin. Das heißt, alle diese Etiketten sind dazu da, um mir ein Gefühl, wohlgemerkt ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, damit ich es einfacher habe. Um das zu kriegen, nehme ich in Kauf, dass ich zu der Welt, die ich wahrnehme, die es gibt, nochmal eine zusätzliche Welt erfinde, die ich da drüber klebe. Und wir sind nicht in der wirklichen Welt unterwegs, sondern in dieser da drüber geklebten. Das heißt, es ist eigentlich so, als wenn ich irgendwo durch die Gegend gehe, aber ich mache keinen Spaziergang durch die Wildnis, sondern ich mache einen Spaziergang durch die Landkarte und stelle mir die ganze Zeit vor, wie ich über diese Landkarte laufe. Und ich glaube, die Landkarte ist wirklich. Und dieser Weg, den ich tatsächlich gehe, draußen beim Kinn hin, das ist nur eine leider äußerst unvollkommene Ausprägung der idealen Landkarte. So gehen wir tatsächlich mit unserem Leben um. Wir leben in einer Welt der Konzepte und Begriffe. Und diese Konzepte und Begriffe sperren uns ein. Sie geben uns bestimmte Möglichkeiten manchmal, aber sie nehmen uns auch ganz viele Möglichkeiten. In dem Moment, wo ich jemand das Etikett Corona-Leugner aufgeklebt habe, wird es für mich sehr schwierig, mit dem frei umzugehen. Wenn ich das nicht tue, habe ich die Möglichkeit zu sehen, was tatsächlich passiert. Ob ich wirklich in Gefahr bin. Ein Corona-Leugner zum Beispiel bringt uns immer in Gefahr. Er will die ganze Gesellschaft ausrotten, denken wir. Das ist unser konzeptuelles Denken. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wie man sich politisch, gesellschaftlich zu Corona verhalten sollte, sondern einfach, was das in uns erzeugt, diese Sichtweisen. Diese Sichtweisen erzeugen sofort Angst. Auf Angst muss sich reagieren. Wir glauben, das ist die Wirklichkeit. Wir glauben, wir sind in realer Gefahr, wenn irgendwo am anderen Ende des Supermarktes jemand gerade mal eine Maske abnimmt. Weil wir in unseren Konzepten, unseren Begriffen und unseren Vorstellungen denken und nicht in der Wirklichkeit. Die Sonne sagt nicht, mein Name ist Sonne. Die Menschen sagen, das ist die Sonne. Wenn ich jemand fragt, was ist das, wie würdest du antworten? Ich dürfte keine Worte gebrauchen. Keine Worte gebrauchen beim Doxa. Warum ist es verkehrt, Worte zu gebrauchen? Es ist nicht immer verkehrt. Aber wenn ihr Worte benutzt, um diese konzeptuelle Welt aufzubauen, zu stabilisieren, dann ist das immer falsch. Wenn ich euch frage, warum ist irgendetwas so? Warum darf Nansen die Katze töten? Und ihr erzählt mir irgendetwas, weil er ein Bodhisattva ist und weil das karmisch unterm Strich dann irgendwie besser ist oder sowas. Dann habt ihr zu dem, was in der Geschichte passiert, was Nansen getan hat, noch eine weitere Geschichte hinzugefügt, die ihr mir präsentiert. Und über diese Geschichte kann man dann endlos nachdenken, ob das tatsächlich so ist. Wie viel wiegt denn jetzt das Karma einer Katze, das Leben einer Katze gegen die Erleuchtung von vier Mönchen? Und vielleicht würde es über längere Sicht irgendwann bedeuten, dass keine Katzen mehr getötet werden. Scheint übrigens geklappt zu haben. Das ist die einzige Katzentöte-Geschichte aus dem Zen, die ich kenne. Aber trotzdem ist das der Versuch, sich mit einer künstlichen Wirklichkeit zu schützen. Wir bauen eine künstliche Mauer um uns, zwischen uns und die Welt, die aus unseren Begriffen besteht, und glauben, diese Mauer schützt uns. Und die klare Erkenntnis des Buddha und des Zen war, nein, das funktioniert nicht. Alle Religionen, alle normalen Religionen sind solche Mauern. Was dem Buddha begegnete, als er aufwuchs, die Religionspraxis, die er kennengelernt hat, das war so eine Mauer. Das war der Versuch, mit Opfermagie die Welt so zu manipulieren, dass es mir gut geht und dass mir nichts geschehen kann. Also Befreiung nicht durch Erkenntnis, sondern in der Antike bei uns hieß Do und Des. Gib etwas, damit gegeben wird. Das heißt, du machst einen Deal mit den Göttern. Die Götter kriegen halt ihr Opfer und dafür helfen sie dir. Im Alten Testament genauso gebräuchlich wie im frühen Indien. Und damit das funktionierte, wurde ein entsetzlich kompliziertes Zeremoniell entworfen mit brahmanischen Gesängen, Ritualen, wie das Opfer funktioniert, wie das Opfer richtig gemacht werden muss, wie genau der Guss der Opfergabe in die Flamme sein muss, und wenn die Flamme genauso hochkommt, wenn genau das passiert, dann ist das Opfer gut und dann wird es funktionieren. Und die Leute haben unglaublich viel Energie da reingesteckt, diesen Opferkult einzuhalten, um sich zu schützen, weil sie dachten, das Einhalten dieser Zeremonien würde sie vor der Wirklichkeit Geburt, Alter, Krankheit, Tod schützen. Und das Einzige, was der Buddha gelehrt hat, war, nein, das ist nicht so. Ihr braucht das alles nicht zu tun. Lasst das einfach weg. Das ist euer wirkliches Problem. Euer wirkliches Problem ist eure Vorstellung, dass ihr eine Zusatzwelt dazwischen bauen könnt, aus euren Begriffen, die euch schützt. Das nicht funktioniert. Deswegen dürft ihr keine Worte gebrauchen. Worte gehören zu dieser Schutzmauer, die euch vor der Wirklichkeit schützt, die euch sagt, wo ihr seid in der Welt, die euch Orientierung gibt. In den Doxan-Raum reinkommen heißt, darauf zu verzichten, eine Orientierung zu haben. Frei sein, offen sein. Ich nehme das, was kommt. Wenn ich auch einmal die Frage falsch stelle, hat mich auch immer weiß, weißglühend gemacht, wenn Michael das gemacht hat. Einfach weil er sich nicht gemerkt hat, was er das letzte Mal gefragt hat. Sehr ärgerlich. Und man hat sich auch die andere Frage vorbereitet und weiß jetzt, was man antworten soll, dann stellt er auch eine andere Frage. Ätzend. Ja. Das ist genau das. Das ist sich eine Mauer bauen, indem man, wie gesagt, die Lösung ist das, das ist die Frage, das ist die richtige Antwort, und damit gehe ich da rein und damit bin ich sicher. Deswegen ist es gut, wenn man vergessliche Lehrer hat, die die Frage das zweite Mal anders stellen. Denn es gibt euch die Gelegenheit, das wieder zu erfahren, dass das eben nicht frei macht, dass dieses Vorbereitetsein und zu glauben, ich habe eine Lösung parat, euch in Wirklichkeit total unfrei macht, weil ihr hängt an eurer Lösung. Ihr glaubt, das ist die Wahrheit. Und die andere Frage wirft euch total aus dem Konzept. Du dürftest keine Worte gebrauchen. Also jemand fragt dich, was ist Buddha? Was wäre eine gute Antwort? Gita blieb still. Schon mal nicht schlecht. 7-jähriges Kind sagt nichts. Sagt nicht, ich dürfte nichts sagen, wie die meisten von uns. Oder wie soll das gehen? Ich kann ja nichts sagen. Immerhin, sie sagt nichts. Ist schon mal großartig. Da er zu uns daneben sagte, jetzt fragst du mich, was ist Buddha? Da er zu uns daneben schlug auf den Boden. Gita lachte. Da er zu uns daneben fragte, nun frage ich dich, was ist Buddha? Gita schlug auf den Boden. Was ist Gott? Gita schlug auf den Boden. Was ist deine Mutter? Gita schlug auf den Boden. Was bist du? Gita schlug auf den Boden. Ein 7-jähriges Kind beim ersten Mal dort war. Sehr gut. Daraus ist alles in der Welt gemacht. Du und Buddha und Gott und deine Mutter und die ganze Welt sind dasselbe. Gita lächelte. Hast du noch eine Frage? Du hast mir ja noch nicht gesagt, wo Katzi hingegangen ist. Du hast schon verstanden. Auch das ist eine Standardantwort, die Xing Sang benutzt in Koan-Gesprächen. Also er spricht mit ihr wie mit einem erwachsenen Zen-Schüler. Gita sagte, oh, sitzt sehr fest auf dem Boden. Dann lachte sie. Obwohl diese Geschichte jetzt auf den ersten Blick einfach klingt, würde sich für uns meistens, wenn wir sie hören, doch wieder ein paar Fragen stellen. Denn was uns von Gita unterscheidet ist, wir haben unseren Geist schon über lange Jahre komplizierter gemacht und wir sind nicht bereit, so etwas zu akzeptieren. Das heißt, bei uns würde als nächstes die Frage kommen, ja, aber was bedeutet denn jetzt das auf den Boden schlagen? Oder ich würde euch das zum Beispiel auch fragen im Dogsan, was bedeutet dieses auf den Boden schlagen? Was wird damit ausgedrückt? Und mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit käme die Antwort, es bedeutet, dass es halt eben so ist. Und dass es eben so ist, ist auch wieder ein Teil aus unserer Mauer, mit der wir uns schützen. Es ist halt so. Schützt euch das wirklich? Es ist halt so. Muss ich hinnehmen? Nein, es sind einfach nur Phrasen, von denen wir glauben, dass sie irgendeine Wirkung hätten. Und wenn man sie häufig wiederholt, wie ein Mantra, dann haben sie das vielleicht auch ein bisschen. Aber nicht wirklich. Das ist genauso wie, kennt ihr vielleicht, wenn ihr bei einem Todesfall seid, wenn irgendjemand gestorben ist, bei einem Freund, Freundin, Familie oder sowas, wird es dann irgendwie sowas, ist halt so, man muss es hinnehmen, der Herr hat gegeben, der Herr hat es genommen, vielleicht war es eine Gnade, bla 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 bla. Nützt das was? Also jetzt mal unabhängig davon, dass es nett ist, seine Anteilnahme zu zeigen. Löst das irgendein Problem? Nein. Und Gita hat das verstanden. Und wir würden uns dann wieder fragen, aber was ist mit dem auf den Boden schlagen? Nützt das? Auch das könnte ich euch als Koan-Frage fragen. Nützt das was? Nützt es, auf den Boden zu schlagen? Ist das besser oder schlechter, als zu sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen? Und wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von 80-90%, wenn wir uns wieder zurückbegeben in die Welt der Begriffe und Konzepte, richtig, falsch, Nutzen, Nachteil. Also, obwohl diese Geschichte total einfach ist, scheinbar, ist sie für uns auch sehr schwierig. Und sie ist für uns deswegen so schwierig, weil wir nicht so einfach sind. Das heißt, das Beste, was wir versuchen können, ist nicht irgendwie besser zu werden, klüger zu werden, weiterzukommen, noch mehr zu verstehen, sondern etwas mehr wie Gita zu werden. Ich kriege das einmal gesagt. Was ist Buddha? Fragt. Da ist so ein Vernehmen. Und sie steht auf dem Boden. Und sie fragt nicht, ob das richtig oder falsch ist. Sie fragt auch nicht, ob ihr da irgendwas fehlt. Sie fragt nicht, ob das im Widerspruch zu irgendwas steht. Sondern belässt es dabei. Und das kann ich euch zumindest im Dzogchen nur empfehlen, euch damit vertraut zu machen mit oder euch diese Offenheit zu bewahren. Diese Offenheit eines 7-jährigen Kindes. Und nicht nach Bedeutungen, Erkenntnissen oder irgendwelchen tiefschürfenden Sachen zu fragen. Sobald ihr irgendwie sowas habt, eine tiefschürfende Erkenntnis, habt ihr wieder ein schweres Joch um den Hals, was ihr beim nächsten Koran wieder loswerden müsst. Habt ihr das verstanden? Gut, vielen Dank.